Ah, ich habe auf den roten Knopf gedrückt, beziehungsweise eigentlich ist er grün, aber wenn man drauf drückt, wird er rot.
Vorher, genau, grün, rot, rot, grün. Gut, dass du keine Rot-Grün-Schwäche hast.
Nein, das habe ich nicht, tatsächlich.
Ja, das ist gut.
Hast du eine?
Ich nicht, nee, aber mein Schwiegervater und mein Mittlerer. Also da, es gibt ja das so eine Vererbungstheorie dahinter und so weiter. Ja, mein Mittlerer hat das so ein bisschen. Also nicht bei klaren Signalfarben, aber wenn das so ein bisschen getüncht ist oder sowas, da so,
okay.
So Zwischentöne, dann frage ich manchmal, hä, das ist doch lila und nicht grau.
Ja, echt, tatsächlich?
Ja, ja, genau.
Ah, okay, oder also so, hast du auch so eine leichte Farbschwäche.
Ich nicht, nein, bei ihm frage ich das.
Ah, okay.
Oder er fragt dann bei so einem, wenn es so ein mattes Orange ist, so, welche Farbe ist das, Papa?
Ah, okay, ein mattes Orange.
Gibt's. Ja. Aber das ist ja hier klar, leuchtend rot hier, ja. Weiß jeder gleich, bim, 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 Sendung.
Ja, tatsächlich.
Allarm.
Ich muss sagen, ich habe kein richtiges Thema fürs Vorgeplänkel und John hat eins vorgeschlagen, aber das ist mir zu fußballlastig. Was machen wir denn jetzt?
Weiß ich nicht. Soll ich irgendwie ein bisschen rumkränkeln? Könnte ich dir noch anbieten.
Was hast du denn?
Rücken.
Ja, ich habe auch einen Rücken.
Ja, ich habe Rücken. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Rücken, glaube ich.
Tatsächlich?
Ja, richtig so.
Also und dann kannst du hier so sitzen?
Ja, ist gestern, vorgestern. Also heute geht es so langsam wieder mit viel Wärme und so.
Bandscheibenvorfall?
Ja, glaube ich nicht. Ich habe eine Theorie, soll ich dir erzählen?
Ja,
ich bin
komm.
Vorbereitet.
Ja, ah, okay. Alles klar. Du wolltest hier vorbereitet mit Vorgeplänkel-Thema in den Podcast einsteigen?
Ich kann nur, so wie ich es mir erkläre, das eben einmal nacherzählen.
Also ja.
2,5 Stunden Tennis gespielt. 3 Stunden Kaminholz in die Schubkarre gelegt, wieder raussortiert, geschichtet und dann am Montag am freien Tag mit den Kindern in der Trampolinhalle gewesen und eine Stunde lang so richtig durchgehüpft und ich glaube, das in Summe plus danach noch eine Stunde joggen, war dann irgendwie nicht die richtige Kombination für meinen Lendenwirbel.
Okay,
und
verstehe.
Jetzt hatte ich ja, 2 schlechte Nächte, aber es wird so langsam wieder mit ganz viel Wärme und Liebe. Kann ich mich wieder gerade setzen.
Gehst du denn dann irgendwie zum Physiotherapeuten?
Na, erstmal nicht. Also erstmal so, ich habe ja eine Ahnung, wo es herkommt und von daher soll es mal auf diesem Weg auch wieder weggehen. Aber ich musste mir natürlich in der Redaktionskonferenz schon das ein oder andere anhören, auch von den Kollegen, die stark auf die 60 zu gehen und mir jetzt irgendwie unterstellt worden, ich würde alt oder ich wäre ein Lappen.
Also, oh, ein Lappen. Ja. Da muss man aber aufpassen, ein harter Ton.
Ja, war Glück, dass es Videokonferenz war in dem Fall, da konnte ich nicht direkt zuhauen.
Wir haben ja nur einen Kollegen, der steil auf die 60 zugeht bei uns.
Das ist richtig.
Mhm. Und was hast du dann zu Dirk gesagt? Ja, aber es ist de facto so, er ist der einzige über 50 bei uns.
Der ist, ja. Ich habe gesagt, ich bin eben kein Lappen, sonst säße ich ja nicht hier. Denn jeder zweite deutsche Arbeitnehmer macht den mit Rücken schon mal erst schon immer frei.
Ja. Gut, das wäre schlecht für den Podcast gewesen.
Ja, dann könntest du hier mit dir selbst reden. Machst du ja auch manchmal, aber die ganze Zeit ist es ja,
das ja. Inwiefern? Was soll das heißen?
Na gar nicht. Nur so dahingesagt.
Mhm. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich habe dir was mitgebracht.
Ja, das ist aber schön.
Guck mal, du kannst es jetzt sehen, gleich die Zuschauer auch, die Zuhörer nicht. Mein BVB-Buch ist jetzt in Neuauflage erschienen. Gibt es ab Freitag, guck mal, ich kann das hier so hinstellen. Ab Freitag im Handel zu kaufen.
Mhm.
Kann man jetzt schon vorbestellen. Oh, jetzt ist es runtergefallen.
Bums.
Dann ist es keine Dauerwerbesendung mehr. Ärgerlich.
Ein Absturz des Buches, muss man ja sagen.
Nee, ich denke, es wird ein großer Erfolg.
Es wird ein großer Erfolg. Ja. Du hast zusammengetragen Anekdoten und andere Unwichtigkeiten aus der Geschichte des Ballspielvereins Borussia.
Genau, das gab es ja schon mal.
Mhm.
Vor 3 Jahren ist das erste rausgekommen, wurde 2-mal nachgedruckt und kann man jetzt, glaube ich, nur noch so 50 Restposten bestellen. Also wenn du 50 davon bestellen willst, dann wären alle weg.
Mhm.
So, das wollte ich damit eigentlich sagen.
Ja, das hatte ich eigentlich vor.
Ja, ja. Ja.
Vielleicht ist jetzt jemand anders schneller.
Ja, das kommt drauf an, wie schnell die Sendung online ist.
Mhm.
Wobei, nee, eigentlich kannst du dann gleich, wenn die Aufzeichnung zu Ende ist, oder du kannst auch jetzt, ja, währenddessen, bei diesem Anbieter aus den USA, der auch in Deutschland stark vertreten ist und in Bad Hersfeld, glaube ich, seinen Hauptsitz hat. Ist das so in Deutschland?
Der Sachen immer bringt.
Ja, der liefert.
Und dann bei den meisten Leuten leider auch wieder abholt, sodass doppelte Emissionen entstehen für Lieferung und Retour.
Ist das nicht Zalando?
Nee, ja, auch, ja. Also,
ja?
Ja. Ja, Bad Hersfeld da irgendwo, da unten Kassel, die Ecke da ist,
glaube ich. Ja, weil das der zentralste Ort in Deutschland ist.
So ungefähr und vor allem wahrscheinlich mit bester Infrastruktur.
Die Sache ist aber, Ja, Moment mal, was heißt das denn?
Ja, schnell auf allen Autobahnen in alle Richtungen.
Ja, aber da, okay, da in der Ecke ist natürlich aber auch nichts. Und von da fährst du überall weit hin. Gefühlt.
Tja, ich wäre jetzt kein Logistiker, aber wir werden es nicht überlegt haben. Vermutlich ja, war auch die Ansiedlung relativ preiswert.
Ja, genau, weil da nichts ist. Das ist tatsächlich so, ja. Bist du da schon mal vorbeigefahren?
Ja, tatsächlich.
Ja, da ist wirklich nichts, ne?
Nein. Aber von da kann man weiterfahren nach Thüringen und sowas, da ist auch schön.
Ja, ja, okay, das ist richtig, da kann man weiterfahren, ja. Ja. Ich habe da auch noch nie extra deswegen angehalten, um mir die Halle mal anzusehen. Aber es ist wirklich extrem groß, muss man sagen.
Vermutlich.
Du bist doch da schon vorbeigefahren.
Ja, das war doch nicht das Wichtigste, was ich mir da irgendwie vor Augen geführt habe.
Nee, aber das Einzige, weil sonst ist da ja nichts, haben wir ja eben festgestellt.
Dann sagen wir einfach, ich bin gefahren und habe mich auf den Verkehr konzentriert.
Tennis, apropos Tennis.
Ja.
Vergangenes Wochenende hat ja der Laver Cup stattgefunden. Mhm. Hast du gesehen, wie der größte aller Zeiten heulend auf dem Court stand?
Mhm. Ja, neben einem der zweit- oder drittgrößten oder viert-, fünftgrößten aller Zeiten, der auch mitgeweint hat.
Ja, das ist richtig.
Ja.
Also für dich ist Nadal nur der dritt-, viert- oder fünftgrößte?
Ja, wenn ich es jetzt auf alle Jahrzehnte wahrscheinlich, dann ist Roger schon, ich denke, vorne.
Ja, das denke ich auch. Aber da kommt nicht direkt Nadal bei dir.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wird schwer. Aber also Nadal und Djokovic müssten sich allein schon mal streiten um die Nummer zwei. Ja, wenn man diese drei Goats als Goats...
Wenn man dann andere noch mit reinnimmt.
Wenn du ein bisschen in die Vergangenheit gehst und Pete Sampras oder sowas nochmal rausholst. Oder Ivan Lendl oder Björn Borg.
Ja. Ja, also, Wir haben zuletzt hier drüber diskutiert. Ja, bitte.
Oder Bum Bum Boris, natürlich.
Ja, überragend. Grüße an der Stelle. Ach nee, er hört es nicht. Naja, ja, kein Empfang da.
Hören darf er, ja.
Und ja, das weiß ich nicht, ob der alles hören darf. Ja. Und wir haben ja zuletzt darüber diskutiert, was ist der größte Einzelsportler aller Zeiten?
Oh.
Was sagst du?
Boah, da jetzt.
Klavi hat gesagt, Muhammad Ali. Da gehe ich nicht mit.
Ja, da würde ich natürlich, da muss ja vieles zusammenkommen. Da müsstest du ja sportlich herausragende Leistungen, die quasi über Weltklasse hinausgehen, auch noch paaren mit einer bemerkenswerten Wirkung in die gesamte Gesellschaft hinein, würde ich sagen. Also da musst du ja den Maßstab anlegen von jemandem, der nicht nur super ist, sondern der auch noch viel bewirkt hat. Vielleicht meint er, kam er deswegen auf Ali, aber nee. Was hat Dirk gesagt?
Dirk hat, glaube ich, gar nichts gesagt.
Ach so. Das ist dann immer schlimm, ne? Wenn man im Podcast ist und man hört nichts.
Ja, wen nimmst du denn jetzt?
Boah, da erwischte mich wirklich auf dem falschen Fuß. Wer herausragender Sportler aller Zeiten?
Puh. Sehr schwer.
Ist wirklich schwer.
Und deutscher Einzelsportler?
Aber muss man sich ja wirklich auf einen festlegen, das ist mega schwer. Also na klar, gibt es da so ein paar Olympioniken, die outstanding waren, ne? die sportlich herausragenden Erfolg hatten. Bester deutscher Einzelsportler aller Zeiten.
Oder Sportlerin, kannst du auch sagen.
Oder Sportlerin. Ja, Sportlerin müssen wir wahrscheinlich Steffi Graf sagen.
Ja, ne? Das ist relativ simpel, oder? Birgit Fischer kommt auch noch in Frage, die Kanutin.
Ja, also von ihren Erfolgen her ja, aber gesellschaftliche Breitenwirkung würde ich da beim Kanusport mal auf alle
vier Jahre. Gesellschaftliche Breitenwirkung.
Alle vier Jahre reduzieren und beim Tennis natürlich nicht. Ja, Steffi Graf bestimmt. Mit einer bemerkenswerten Karriere nach der Karriere, muss man auch sagen. Ne? Also, die hat es echt geschafft, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen oder nur noch sporadisch aufzutauchen, ohne irgendwie ins Gerede zu kommen oder irgendwelche Boulevardmagazine zu füllen, zumindest. Kriege ich das so nicht mit.
Kann an der Stelle übrigens ein anderes Buch auch sehr empfehlen.
Ja, von
Agassi. Und zwar, ja, von Andrew Agassi. Open. Hast du das gelesen?
Mhm. Ja, bemerkenswert. Also ich mag Sportlerbiografien, aber das ist wirklich auch eins der besseren.
Wird nicht jeder wissen, ist ja der Mann von Steffi Graf mittlerweile.
Ja, und der Vater ihrer Kinder.
Das ist auch so, ja. Gehe ich von aus, dass das so ist, ja. Aber es ist wirklich so. Die ist äußerst selten in Deutschland tatsächlich.
Mhm. Ja, aber es ist ja auch also auf angenehme Art und Weise geschafft, nach der Karriere Leben weiterzuführen. Das gelingt ja nicht so vielen.
Ich glaube, ich würde auch Steffi Graf nehmen und bei den Männern, wenn er natürlich nicht sich vollgepumpt hätte mit irgendwelchem Zeug, wäre Jan Ullrich ganz weit vorne.
Ja, aber der hat auch nur einmal die Tour gewonnen.
Ja, aber er hat einen Fahrradboom ausgelöst, weil du eben über die, Achtung, gut. Ich muss nochmal vorlesen, ja. Gesellschaftliche Breitenwirkung gesprochen
ja,
hast.
Ja, dann musst du vielleicht auch nach Franz Beckenbauer nochmal fragen.
Ist als kein Einzelsportler.
Ja, als Trainer und als Spieler Weltmeister geworden. Schaffen nicht so viele. Ich glaube, wie viele gibt es auf der Welt? 4, 5?
Und drei, die WM 4? Noch nach Deutschland geholt.
Ja gut, darüber müssen wir dann aber den Mantel des Schweigens dann hüllen, wenn wir da ins Detail gehen. Also den Briefumschlagmantel des Details, der hat unter der Hoteltür.
Ja, aber dann kommt wieder die Aussage, die dann alle tätigen, das hat doch jeder so gemacht damals.
Das ist richtig.
Ja, es ist auch wirklich so.
Ja.
Leider. Naja, ist egal. Dieses Jahr Katar, ne? Die haben das wahrscheinlich nicht groß anders hinbekommen.
Ganz und gar nicht. Und das ist ja der extreme Sündenfall, ne? Also wir reden viel über die FIFA und man kann es auch nur verwerflich finden, aber das Thema Sportswashing ist ja eins, was durch alle Sportarten längst durchgeht.
Sportswashing, jetzt ist aber hier ordentlich was los, gesellschaftliche ja. Breitenwirkung und ja. Sportswashing.
Ja, aber ist doch so, ne? Also wir reden über Olympische Winterspiele in Peking und vorher Sommerspiele in Peking und Russland hat es ja auch versucht beim Fußball und was am Golf stattfindet, an Formel-1-Rennen, an Leichtathletik-Weltmeisterschaften etc. pp. Also die Versuche werden nicht weniger, sich über gute Bilder aus dem Sport auch moralisch freizukaufen und ein bisschen positiv ins ja. Rampenlicht zu stellen.
Ja, das ist richtig.
Und bitter, der Sport lässt sich da allerdings auch sehr gerne benutzen.
Saudi-Arabien will sich jetzt für die Austragung der WM bewerben.
Ja, viel Erfolg.
Ja, also haben die überhaupt mehr als eine Stadt? Bisschen wie Katar. Ja, aber in Katar war ich schon und da kann ich dir sagen, da gibt es eigentlich nur eine Stadt.
Ja, aber nicht um die Frauenfußball-WM in Saudi-Arabien.
Boah, das denke ich nicht.
Ja, also, nein, das ist bitter. Und mit dem, was gerade im Iran passiert und so, kann man dieser Region nur wünschen, dass da ein paar zivilgesellschaftliche Fortschritte mal kommen und ein bisschen Reformen.
Ist längst an der Zeit. Aber die WM wird in Saudi-Arabien stattfinden, wenn sie sich bewerben. Infantino wird das eiskalt durchziehen.
Vielleicht springt da was für ihn dabei raus.
Ja. Oh. Schöne Grüße auch an Sepp Blatter, also Josef S. Blatter, wie er ja eigentlich heißt. Mhm. Der ein oder andere wird sich noch an ihn erinnern. Wer war sein Vorgänger als FIFA-Präsident?
War das schon Joao Avalanche?
Ich denke.
Ja.
Ja. Kennst du noch den IOC-Präsident, mit dem wir aufgewachsen sind?
Samaranch.
So sieht's aus.
Juan Antonio.
Ja.
Aber der hat die Spiele nach Barcelona geholt und dann war eigentlich auch fertig.
Ja, das reichte ihm ja auch.
Ja, ist gut.
Ja. Ja. Oh, diese Funktionäre, Wahnsinn.
So, Podcast-Funktionär, Sascha Staat.
Ja, was war los beim BVB in den letzten Tagen? Ja, wenig bis gar nichts eigentlich. Warum sitzen wir eigentlich hier, könnte man meinen.
Ja, diese wöchentliche Ausstrahlungsorder.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Nein, es war nicht viel los. Ich habe tatsächlich mal ein Fußballspiel gesehen. Ich war zumindest in Leipzig beim Länderspiel. Und es hat mich vom Hocker gehauen.
Und du hast das Spiel auch so ungern gesehen wie ich?
So ungern. Hm. Zweimal in 2 Wochen in Leipzig gewesen, 2 Drecksspiele gesehen.
Oh, ja, schön, dass du es so auf den Punkt bringst. Aber wir reden hier Klartext.
Ja. Also so erst das 0-3 vom BVB, wo Dortmund ja wirklich unterirdisch war.
Ja.
Und dann dieses 0-1 gegen Ungarn, wo dann der DFB unterirdisch war.
Ja, das war wirklich ein großes Problem.
Ja.
Also das erste Spiel, das zweite, das ist mir nicht so wichtig.
Nee, aber ich war da und hab's mir angucken dürfen müssen sollen.
Toll. Aber Leipzig ist eine tolle Stadt.
Leipzig hat durchaus Vorzüge.
Ja, eben. Und wo seid ihr eingekehrt?
Im Hotel. Hm. Ihr? Ich? Ja, ich war alleine.
Da waren keine Kollegen dabei, die du kanntest?
Doch, doch, aber nicht im selben Hotel.
Ach so, okay. Ja. Weil die Ruhrnachrichten sparen mussten? Nein.
Also zum BVB-Spiel waren wir zu zweit dort.
Ja. Ja, aber ich sag mal so, das Länderspiel, wie viele Borussen waren diesmal mit dabei?
Süle auf dem Rasen und Schlotti im Kader.
Ja.
Und Brandt und Reus, die nominiert waren, sind dann ja beide nicht mehr bei der Maßnahme dabei gewesen, im Fall von Marco Reus oder abgereist im Fall von Julian Brandt.
Und Mokoko zurückgereist und Reyna auch jetzt frühzeitig ausgewechselt. Ja, und nu?
Ja, ich glaube, es geht schon wieder los.
Sprechen wir jetzt, das kann ja wohl nicht wahr sein, sprechen wir jetzt über die ganzen Verletzten, weil es ein Thema ist, geht mir unglaublich auf den Sack.
Ja, dann sollten wir es ausklammern.
Ja, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so nervig, immer über irgendwelche Verletzten zu reden.
Ja.
Ich finde es auch fast schon langweilig. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Mich langweilt das irgendwie. Ja, dann kommt der eine irgendwie verletzt von der Nationalmannschaft zurück, wobei Brandt, okay, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass er da hingereist ist. Ja. Reyna hätte ihm vielleicht auch in einem Spiel beim BVB passieren können. Was ist denn mit dem guten Kollegen los, dem Sohn von Claudio?
Ja, grundsätzlich war es für gut, zur Nationalmannschaft zu reisen, damit er...
Oh, da steckte der Stecker falsch drin. Jetzt pass mal auf, ich wollte gespannt. Mich nämlich muten.
Ja, ich hörte mich plötzlich gar nicht mehr. Du hast mich schön abgewürgt da. Ja, ich glaube, für Gio wäre es gut gewesen, wie es geplant war. Ne? So mal 45, 60 Minuten, ein bisschen Spielpraxis und Rhythmus zu sammeln. Hat sich dann im zweiten Spiel frühzeitig auswechseln lassen nach einer halben Stunde. Bislang heißt es aus dem US-Team nur Vorsichtsmaßnahme, weil er eine Verhärtung gespürt hätte. Toi, toi, toi. Es war ja ungefähr, ist es ein Jahr her, ne? Dass er da auch nur eine kleine Verhärtung am Oberschenkel hatte.
Ja, eine kleine Verhärtung am Oberschenkel. Aber war dann erstmal monatelang raus.
Da wollen wir jetzt nicht den Teufel an die Wand. Lass doch darüber reden. Mats Hummels konnte durchtrainieren jetzt. Karim Adeyemi seinen Rückstand aufholen und muss jetzt Rhythmus finden. Daniel Mahlen endlich fit. Toni Modest konnte 2 Wochen in Dortmund trainieren. Also die erste Sturmreihe. Wir haben ja viel über offensiv schwachen Output gesprochen. War jetzt eigentlich komplett beisammen in dieser Länderspielphase. Und konnte zusammen ein paar Abläufe trainieren und körperliche Defizite aufholen etc.
Da halte ich dagegen. Özcan ist nicht fit.
Ja.
Richtig. Problemchen, ne?
Ja, aber Emre hat ja auch durchtrainieren können.
Und Bellingham musste jetzt gefühlte 8 Mal über 90 Minuten spielen.
Na, der hat mehr noch, glaube ich. Der hat jetzt auch schon irgendwie 12, 14 Spiele, glaube ich, gemacht über die volle Distanz.
Ja, 14.
Ich glaube beim BVB alle über die volle Distanz und jetzt nochmal 2 Mal für England.
Ja, ganz ehrlich, Gareth... Mhm. Verstehe ich nicht.
Gareth.
Ja, Gareth. TH.
Ja, er hat gesagt.
Habe ich mal so gelernt, dass man die Zunge so.
Ja, er hat gesagt, Jude was outstanding. Und da hat er natürlich recht. Also, wenn du überlegst,
dass er. Ja, hat er direkt 2 Mal durchspielen lassen. Ja,
dass er Deutschland gegen England spielt. 2 an sich ja stolze Fußballnationen. Und der 19-jährige Deutsche ist der Beste. Und der 19-jährige Engländer ist der Beste auf den jeweiligen Seiten. Dann Hut ab.
Du meinst damit Jamal Musiala?
Ja.
Ja, der ist ja eigentlich auch Engländer.
Nein. Ist doch in Deutschland geboren und aufgewachsen und dann mal kurz in England gewesen, so. Jetzt ist er wieder da.
Ja, gut. Ja, wie auch immer. Also.
Aber er hat das Fußballspielen in England gelernt.
Ja, das meinte ich eigentlich, das ist richtig. Gefühlt. Jedenfalls, ja, Bellingham hat dann wieder durchgespielt, weil da kommt gleich auch eine Hörerfrage zu. Mhm. Und, ja, wobei, die greife ich jetzt einfach mal kurz auf. Wer spielt denn dann auf der Doppelsechs? Wenn Özcan nicht kann gegen Köln und Bellingham hat jetzt durchgespielt, müsste man ja eigentlich andere Spieler mal reinwerfen.
Ja, von Montag bis Samstag ist ja ein bisschen Luft, das wird der Jude gut verkraften. Mhm. Ja, aber Salih Özcans Verletzung oder noch viel mehr die von Marco Reus lässt mich ja fast zu der, dann lasse ich mich fast zu der These hinreißen, wann, wenn nicht jetzt, will der BVB wieder zum 4-3-3 zurückkehren. Hm. Du spielst natürlich mit dem Zehner, weil du Marco Reus hast und der ja, am ehesten und am besten und fast auch wenig anderes als auf der 10 spielen kann. Und da auch am wertvollsten ist, keine Frage. Jetzt hast du den aber nicht. Julian Brandt auf der 10, boah, mit dessen Höhen und Tiefen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Gio Reyna auf der 10, ja, kann er sicherlich. Ist auch der Mann eigentlich, der es in den perspektivischen Planungen bei Borussia Dortmund irgendwann sein soll und werden soll. Aber der muss sich natürlich auch erstmal stabilisieren und belastungsresistenter werden. Dann hast du keinen richtigen Zehner. Dann kannst du endlich wieder 4-3-3 spielen. Dann spielst du mit einem Sechser, spielst du mit Bellingham plus Brand, Bellingham plus Reyna auf der 8 und kannst du vorne Adeyemi und Malen schön über die Seiten schnell machen und hast dann
noch einen
Zentrumstürmer.
Du Fuchs.
Also ich gehe fest davon aus,
oder
bevor ich mich eines Besseren belehren lassen muss.
Einfach Emre.
Ja, einfach Emre auf die 6. Reiner Defensivauftrag, möglichst wenig Ballkontakte. Nein, aber das ist halt gleichzeitig die Frage.
Aber
ne?
Özcan hatte viele Ballkontakte.
Özcan hatte viele Ballkontakte, der hat auch den Part von Modahut teilweise übernommen, sich zwischen Innenverteidiger fallen zu lassen, um eben die Außenverteidiger hochzuschieben und als dritter Mann im Aufbau mitzuhelfen. Ja, das traue ich grundsätzlich Emre Can auch zu, aber wenn Mo das super kann und Salih Özcan das ganz ordentlich gemacht hat, dann muss Emre Can mir erstmal beweisen, dass er das auch ähnlich hinkriegt.
Wir haben beide unsere Zweifel, nicht wahr?
Ja, schon ein bisschen. Also das liegt ja nicht daran, dass wir den Spieler irgendwie ihm gegenüber Vorurteile hätten oder zu negativ eingestimmt werden, aber man muss es erstmal zeigen, weil diese Rolle dann schon ein bisschen anspruchsvoller ist.
Sieht nicht gut aus irgendwie.
Ja, so ist es aber gerade. Also und Lut nur auf die 6 zu stellen, das wird ihn zu sehr beschränken auf die Defensive. Ich glaube, da brauchst du ihn ein bisschen weiter vorne. in dem Bereich, wo es zur Sache geht und wo die Umschaltmomente generiert werden durch Balleroberungen etc.
Ist nicht aber im 4-3-3 das System, also das Spiel, nee, nicht das System, ist nicht da das System ein bisschen breiter angelegt? Das könnte gegen Köln, die sich wahrscheinlich, also ich will nicht sagen, dass sie sich komplett hinten reinstellen werden, aber die sehr defensiv agieren werden, ein Vorteil sein, wenn man das Spiel ein bisschen breiter aufzieht.
Aber du kannst ein bisschen kompakter spielen, glaube ich, erstmal. Und du hast natürlich, wenn denn die beiden Raketen wieder dabei sind mit Malen und Adeyemi, zwei, die du mit denen nochmal richtig schnell umschalten kannst und Konter spielen kannst. Das war ja zuletzt eher weniger der Fall, dass der BVB in der Offensive Tempo auf dem Platz gehabt hätte.
Gar nicht.
Ja. Fast.
Ja, wenig zumindest.
Ja, wenig.
Ja. Hat sich aber darin niedergeschlagen, dass man quasi keine Gegentore mehr kassiert hat.
Richtig.
Deswegen. Ist noch nicht schlecht.
Mehr. Gleich viel Kompaktheit mindestens mal im Mittelfeld. Und defensiv vielleicht auch auf den Außenbahnen und dafür mehr Speed nach vorne.
Könnte funktionieren.
Ja.
So, jetzt pass auf. Jetzt kommen wir zu den Hörerfragen.
Ja.
Da gibt es eine zum Vorgeplänkel, aber dazu kommen wir später. Jetzt scroll ich nochmal zurück.
Zum Vorgeplänkel kommen wir
schon. So, der Herr der Zahlen ist wieder da. Das bist du, glaube ich.
Ich bin es
nicht.
Ne, du? Was?
Kannst du uns mal ein finanzielles Update liefern, was den BVB angeht? Und wisst ihr eigentlich was über die Auslandsmarketingreise in der WM-Pause? Was kommt dabei rum oder wird das auch als Sponsoring-Suche genutzt?
Letzteres ja, na klar. Reichweite generieren, Gesicht zeigen, präsent sein für potenzielle Sponsoren, für Lizenznehmer. Das soll dabei natürlich rumkommen. Es gibt auch ein bisschen Geld hier und da sicherlich. Also es soll schon ein Millionenbetrag dabei übrig bleiben am Ende, denke ich doch. Es geht nach Singapur, Vietnam und Indonesien. Ja, vom 21. November bis zum 1. Dezember. Mhm. Ja, der BVB hat auch aufgrund der Pandemie lange nicht mehr sein Gesicht zeigen können in Asien. Muss das jetzt parallel zur WM natürlich trotzdem versuchen mit einem Kader, der dann eben verfügbar ist. Und ich bin ja gespannt. Grundsätzlich hat der deutsche Fußball sehr großen Nachholbedarf, was die internationale Vermarktung anbelangt, wenn man sich das zum Beispiel mit der Premier League anschaut im Vergleich und ist da jetzt in der vergangenen Saison, ich glaube, auf den Stand von vor 5 oder vor 8 Jahren zurückgefallen. Sicherlich auch aufgrund der Pandemie, aber auch, weil man es verschlafen hat und nicht die Notwendigkeit gesehen hat, aber da ist noch Geld zu holen. Man muss es dann halt auch abholen und hinfliegen.
Ja, dass es parallel zur WM stattfindet, ist vielleicht nicht so gut, weil dann der ganze Fokus auf der WM liegt. Bin ich gespannt, wie voll dann auch die Stadien sind.
Ja, kann ich nicht abschätzen. Und gleichzeitig wird es ja immer noch einen einigermaßen interessanten Dortmunder Kader geben, mit dem man da vor Ort sein
kann. Ja, tatsächlich. Ja. Also die nicht für die Nationalmannschaft nominiert werden, da werden einige gute übrig bleiben.
Ne? Das denke ich auch.
Ja. Über die Krankenstation haben wir eben gesprochen.
Also soll ich noch irgendwas zu den Zahlen sagen? Weil jetzt aktuell gerade der endgültige Geschäftsbericht.
Tja, wenn du die im Kopf hast, hau raus.
Ja, wir hatten ja bei der Pressekonferenz zu den vorläufigen Geschäftszahlen gehört, dass rund 35 Millionen Euro Minus rausgesprungen sind in der vergangenen Saison. Und jetzt gibt der BVB aber an, für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet man eine kleine schwarze Zahl zwischen 1 und 6 Millionen Euro, um eben nach 3 Jahren mit Defiziten und rund 150 Millionen Euro Verlust, die man da eingefahren hat, endlich wieder auf die richtige Seite zu kommen.
Es sollte klappen, solange das Stadion weiter voll sein darf.
Ja, wenn jetzt nicht, wir wissen nicht, was noch passiert, aber wenn Pandemie, Energiekrise, Inflation, Ukraine-Krieg etc. Da nicht noch irgendwie ganz übel reingrätschen, sollte das Geschäftsmodell wieder einigermaßen funktionieren, ja.
Jetzt pass auf, das ist interessant, weil du ihn ja hast spielen sehen. Mhm. Wie bewertet ihr den geplatzten Transfer des vermeintlichen Wunschkandidaten David Raum im Nachhinein mit dem heutigen Wissen um seine Leistung in Leipzig und bei der Nationalmannschaft? Dann schreibt der Nächste, ich bin dankbar, dass dieser Raum keinen Platz im BVB-Haus gefunden hat. Das wäre ein Schnellschuss gewesen wie bei Schulz damals, überbewertet und aus Hoffenheim. Dass er aus Hoffenheim kommt, spielt glaube ich keine Rolle.
Naja, also aber, man könnte ja fast sagen, ja. Er kommt aus Fürth, weil er ja nur ein Jahr in Hoffenheim gespielt hat.
Vielleicht überbewertet, du hast ihn jetzt live im Stadion gesehen.
Ja, also im Sommer fand ich ihn deutlich überbewertet, gerade was die geforderte Ablöse etc. anbelangt. Er hat ein richtig starkes Jahr in Hoffenheim gespielt, nachdem er vorher auch stark in Fürth gespielt hatte, 2 Jahre lang. Hat sich da in den U21 gespielt, in die U21-Nationalmannschaft und in Hoffenheim da super dran angeknüpft. Aber ich fand den Preis, der für ihn aufgerufen wurde, fand ich völlig unrealistisch. Dass er jetzt in Leipzig so Anlaufschwierigkeiten hat, ist ein bisschen nachvollziehbar, wenn man überlegt, was bei dem jetzt in den letzten 15, 16 Monaten passiert ist, um sich da erstmal zurechtzufinden. Schade eigentlich, ne? Denn in der Form, in der er in der vergangenen Saison gespielt hat, würde er sicherlich auch der Nationalmannschaft noch helfen können. Für den BVB, ja, wenn der irgendwie für eine nachvollziehbare Summe, die nicht über 20 Millionen gelegen hätte, verfügbar gewesen wäre, hätte man ihn sicherlich auch gerne bekommen. Er wäre auch wohl gerne nach Dortmund gekommen. Aber so in dem Fall unter diesen Rahmenbedingungen nicht. Und das Thema Außenverteidiger bleibt weit oben auf der Karte bei den Scouts und bei den Kaderplanern.
Gibt es halt kaum gute Außenverteidiger, das ist ein bisschen das Problem. Und es gibt auch kaum gute Mittelstürmer. Mhm. Nicht nur ein BVB-Thema, schreibt nämlich Daniel. Wir merken gerade, dass gute Außenverteidiger und besonders Mittelstürmer extrem selten sind. Gerade Stürmer waren in den 90ern noch wie Sand am Meer zu haben. Woran liegt das? Will in der Jugend niemand über 1,85 noch Tore schießen? Mhm. Vielleicht sollten wir dazu erklären, diejenigen, die in den 90er Jahren Fußball auch richtig wahrgenommen haben, wie wir beide zum Beispiel, können sagen, das war ein ganz anderes Spiel.
Ja, das ist richtig.
Komplett anderes Spiel.
Das war ein anderes Spiel mit anderen Schwerpunkten, aber gleichzeitig hat natürlich auch nicht zuletzt der DFB und alle Trainer und Trainerausbilder haben längst erkannt, dass man da gehörig was verschlafen hat. Sowohl bei Außenverteidigern, denn die meisten, die jetzt Außenverteidiger spielen, sind ja umgeschulte Spieler. Ne? Das ist das eine. Und bei den Mittelstürmern ganz extrem, dass das einfach in der Ausbildung vernachlässigt worden ist. Dass einfach der Fokus zu wenig darauf gelegen hat, abschlussstarke, körperlich präsente, technisch ausreichend gute Torjäger wirklich auszubilden. Und ja, sag mir mal, was danach kommt. Also da sind wir ja schon bei Youssoupha Moukoko, der irgendwie
ja, Moment, stopp.
Trifft. Aber ansonsten
kannst du mal international schauen.
Ja.
Auch da ist es nicht so extrem viel besser.
Ja.
Also Harry Kane fällt mir jetzt sofort ein, als einer derjenigen, der klassischer Stoßstürmer noch ist. Lewandowski ist auch ein Stoßstürmer, aber fast schon technisch zu gut für den klassischen Stoßstürmer. Und dann hast du noch, weiß ich nicht,
okay, die Zeit von Ibrahimovic ist vorbei. Benzema ist eine Neuner, wie er im Buche steht, oder?
Wer bitte?
Benzema ist noch eine Neuner.
Ah ja, Karim Benzema. Hm.
Ja. Also es gibt noch einige, aber nicht mehr so
nicht
viele.
So wie in den 90ern. Ja. In den 90ern konntest du in jede Liga gehen und hast 5, 6, 7 gefunden, wo du sofort gesagt hast, boah, überragender Stoßstürmer.
Mhm. Ja, und die meisten spielen ja auch nur noch mit einem, ne? Das ist, kommt ja auch noch hinzu.
Ja, früher hat man tatsächlich häufiger klassisch 3-5-2 gespielt.
Und noch mit zwei Stürmern.
Oder 4-4-2.
Ja.
Da brauchte man halt auch mehr.
Da brauchte man mehr. Das hat natürlich den einen oder anderen auch in Form gebracht und so. Und inzwischen ist es ja schon außergewöhnlich, ne? Wenn, weiß nicht, wie Werder Bremen in der Bundesliga oder eine Zeit lang Inter mit Martinez und Lukaku oder so wirklich mit zwei speziellen Stürmertypen spielt, die entweder ähnlich sind und dementsprechend schwer zu verteidigen oder sich gut ergänzen. Das hat schon was. Ich mag das eigentlich grundsätzlich gerne.
Mhm. Interessant, dass du das sagst mit Inter, weil tatsächlich Lukaku ist ja der klassische Stoßstürmer, eigentlich aber technisch auch deutlich besser, als man denken könnte. Und Martinez ist so ein bisschen der Wühler.
Ja, der das Tempo hat, der den Pass mal spielen kann und so. Mhm. Und bei Werder funktioniert es jetzt zu Saisonbeginn eigentlich auch ganz gut mit Dukl und Füllkrug.
Ja, tatsächlich.
Ah, und es bewirkt was beim Gegner, weil eben allein durch das Ungewohnte man sich ein bisschen drauf einstellen muss, weil man den Aufbau ein bisschen anpassen muss, etc. Ja, gerne Plädoyer für zwei Stürmer, warum nicht? Alea und Moukoko. Los geht's.
Ah, okay, interessant. Hier gibt's eine Frage als Vorgeplänkel, habe ich ja eben schon angedeutet. Ach. Aber haben wir jetzt bei den Hörerfragen dabei. Welche Meistermannschaft des BVB war die beste? 56, 57, 63, 95, 96, 2002, 2011 oder 2012? Welche Namen und Anekdoten schießen euch sofort in den Kopf, zum Beispiel aus der Vor-Klopp-Zeit? Naja gut, also 56, 57 und 63 können wir nur schwer beurteilen.
Ja, ist mir jetzt nicht mehr direkt vor Augen persönlich, muss ich leider sagen. Ja. Von da fällt es mir auch schwer, da die Mannschaftsstärke etc. einzuschätzen. Das traue ich mir gerade nicht zu.
Ich glaube, dem, die 2002er Mannschaft war nicht die beste.
Die war vielleicht eine der teureren, aber die war bestimmt nicht die beste.
Ja, das glaube ich auch.
96 oder 2012?
Ich würde sagen, dass 96 besser war als 2012.
Vielleicht nominell besser, Aber ja. 2012 war als Mannschaft vielleicht stärker.
Ja, das glaube ich auch. Und sie war vielleicht spektakulärer, wie sie gespielt hat.
Mhm. Ja.
Aufgrund dieses Tempo-Fußballs und dieses Umschaltspiels unter Jürgen Klopp. Aber ich glaube, wenn du siehst, wer 96 alles im Kader stand, viele Welt- und Europameister, das war natürlich bei der 2012er-Mannschaft nicht so.
Richtig. Das war eine Mannschaft, ne, die dann ja auch bald danach ihren Zenit erreicht hatte, während die bei den 2012ern, zumindest so als Mannschaft natürlich dann schon weit am Optimum war, aber danach ja noch viele von denen auch anderswo erfolgreich weitergespielt haben.
Er hatte ja nach Anekdoten gefragt und Namen, die uns sofort in den Kopf schießen.
Hi.
Hast du einen Namen zumindest aus der Vor-Klopp-Zeit, wo du sagst, den verbinde ich maximal mit Borussia Dortmund? Lassen wir mal Michael Zorc bitte außen vor.
Ach so. Das ist natürlich leicht.
Ja, für mich ist Stefan Chapuisat und Matthias Sammer die beiden.
Ja, ja, also meine ersten schwarz-gelben Helden waren Chapuisat und Paulsen, Flemming Paulsen damals auch so
Anfang. Ja, der Doppelsturm.
Ja, ja, den mochte ich schon gerne. Der war halt so erfrischend und mutig und rauf und runter, bis er dann durch Verletzungen ausgebremst wurde. Das gab es damals auch schon.
Ruben Sosa hat mal einen Papagei zum Flughafen gebracht, weil er keinen Sitter hatte. Michael Mayer musste dann spontan eine Lösung finden und den Vogel unterbringen.
Den Sosa oder den Vogel?
hat Olli Müller jedenfalls mal erzählt. Wer kennt ihn noch? Uruguayer 95-96. Ich habe noch seinen Gewaltschuss gegen Bayern und Olli Kahn in den Winkel im Kopf. Ja, links oben reingeknallt. Mhm. So ein Freistoß, indirekter Freistoß.
Ja.
Beim 3:1, glaube ich.
Ah, das wüsste ich nicht mehr, das Endergebnis. Aber bestimmt haben sie die Bayern geschlagen.
Ja, damals haben sie die Bayern oft geschlagen, ja. Ich kannte die Story noch nicht. Du?
Nee, hätte ich jetzt nicht präsent gehabt. Aber
nächste Woche wird Kevin Pinnow zu Gast sein. Der war gefühlt 95, 96 noch gar nicht geboren.
Da lief er noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum.
Ja, gut. Ja. Wie schätzt ihr die Form von Sevilla aktuell ein und bekommen wir bis dahin noch die Verletzungself voll?
Sevilla mäßig gestartet, mau in Form, hat nominell eigentlich immer noch eine ganz gute Truppe, aber so dieses bissige, fiese ist, glaube ich, so ein bisschen weg. Irgendwie flutscht es da nicht so richtig. Von den Namen her ist der Kader echt immer noch stark und Lopetegui immer noch Trainer und es hat sich auch, glaube ich, nicht so viel verändert, aber sie kriegen es gerade nicht so auf den Platz, wie es in den vergangenen Jahren schon mal häufiger der Fall war. Von daher ist meine Überlegung eigentlich folgende: Du gewinnst zweimal gegen Sevilla, dann hast du 9 Punkte und dann bist du eigentlich schon durch.
Letzte Saison
ja.
ist Dortmund mit 2 Siegen in die Champions League Gruppenphase gestartet.
Ja.
Einmal auswärts bei Beşiktaş gewonnen, 2-1.
Ja.
Und zu Hause sich einen Sieg gegen Sporting ergammelt, obwohl man die bessere Mannschaft war, das muss man auch dazu sagen.
1-0, genau.
Ja, durch ein Tor von Daniel Mahlen. Da hat man danach gedacht, Mensch, 6 Punkte nach 2 Spielen, das reicht locker fürs Achtelfinale.
Mhm.
Und dann war man nach 5 Spielen schon ausgeschieden.
Ja. Ich glaube, dieses Jahr läuft es anders. Und warum habe ich das denn überlegt? Moment, Sevilla und Kopenhagen haben 0-0 gespielt, glaube ich, ne? Unentschieden gespielt?
Haben unentschieden gespielt.
Von daher, wenn du dann mit 9 Punkten nach 4 Spielen da bist, dann können die beiden dich schon mal nicht mehr einholen, weil Kopenhagen ja auch nicht hoch gegen City gewinnen wird. Haben wir mal, das nicht da betrachtet, dann hätte Sevilla immer noch ein, Kopenhagen kommt sicherlich nicht auf 7 bis dahin und dann wärst du eigentlich schon durch.
Du glaubst, dass man jetzt zweimal gegen Sevilla gewinnt, habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Oh. Okay. Ja gut, warum auch nicht? Möglich ist es.
Ja.
Ich gehe nicht davon aus. Wann tritt Gio Reyna endlich aus der Nationalmannschaft zurück? Ich kann das so bald alles nicht mehr, schreibt Bernd Stromberg.
Mhm.
Ja, und?
Ja, Bernie. Ne? Vielleicht hat er eine Risikolebensversicherung bei der Capitol.
Ja, das ist doch aber auch alles, keine Ahnung.
Ja, es ist schwierig. Es ist verdammt schwierig.
Man kann natürlich so einem jungen Kerl nicht sagen, tritt aus der Nationalmannschaft zurück.
Nein.
Aber er könnte jetzt vielleicht die WM spielen und dann mal ein Jahr Pause machen, nationalmannschaftstechnisch.
Ach, dann weiß ich nicht, was dann in Nordamerika wieder dabei ist oder so. Ja, also es liegt ja nicht allein an der Nationalmannschaft. Das muss man mal sagen.
Nee.
Und wie ich eben schon sagte, ne, jetzt irgendwie 2 Kurzeinsätze, 45, 60 Minuten oder so in dieser Pause. Hätten ihm sicherlich auch gut getan, um Rhythmus aufzunehmen. Und jetzt wollen wir erstmal das Beste hoffen, dass er früh genug gemerkt hat, dass da irgendwas zwickt und vom Platz gegangen ist, als es noch nichts Schlimmeres passiert ist. Und dass er dem BVB nicht fehlt. Toi, toi, toi. Daumen sind gedrückt, denn ja, diese Verletzungsmisere von dem jungen Kerl, die ist nun wirklich leidlich.
Wollte mal ein Lob aussprechen für den letzten 1909 Talk. Da haben wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Wir haben vorher aufgezeichnet. Edin Terzic im Interview hat mich total überzeugt, dass er der Richtige ist. Sympathisch und das BVB-Herz am rechten Fleck. Tolles Format von euch. Wer es nicht gesehen hat, unbedingt auf YouTube nachholen.
Ja, ja, gerne. Kann ich nur beipflichten. Lohnt sich wirklich, auch mal in die Tiefe zu gehen, mal ein bisschen hintergründig erklärt zu bekommen vom Trainer, was er wie, warum macht und wie er gewisse Dinge sieht.
Hallo Sascha, Mahlzeit Jürgen. Warum werde ich nicht auch mit Mahlzeit angesprochen? Ich habe garantiert um die Uhrzeit schon Hunger. Wir haben 12.23 Uhr und natürlich habe ich Hunger.
Ja, bei mir knurrt es auch so langsam.
Ja?
Ja.
Hast du gefrühstückt?
Ja.
Was gab's?
So ein Vollkornbrot mit Honig.
Vollkornbrot mit Honig, aber nur eine Scheibe?
Zwei.
Um wie viel Uhr?
Zwischen 7:30 oder so.
Zwischen 7:30?
So langsam wird es also wieder Zeit.
Ja? Mhm. Was wird es gleich geben?
Weiß ich noch nicht.
Ich denke asiatisch.
Meinst du?
Ja, ich kenne dich ja.
Aber da bin ich doch gar nicht so oft.
Nee, ich denke aber, du wirst ja in den Laden gehen, der direkt im gleichen Gebäude ist.
Das könnte natürlich sein, ja.
Den können wir namentlich jetzt nicht nennen, aber der heißt zum Beispiel so ähnlich wie John und Jamie.
Ja, genau. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich, es gibt ein Geschäft in der Nähe, das kulinarische Köstlichkeiten aus dem asiatischen Subkontinent Indien anbietet. Das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, warst du schon mal in Indien?
Nein. Du?
Nee, reizt dich das?
Ja, grundsätzlich schon, aber jetzt aktuell nicht. Also das würde ich gerne irgendwann mal machen, wenn ich dann wirklich auch wieder mit dem Rucksack reisen kann und nicht mit Kindern im Schlepptau.
Ach so, ja, okay.
Dann schon, ja, durchaus. Aber dann auch mit viel Zeit, damit du wirklich auch die Gelegenheit hast, das wirklich alles mal zu verstehen, weil es für mich zumindest kulturell so fremd ist und ja, die Region auch einfach so riesengroß ist, dass ich
jetzt da... Jetzt habe ich da letzte Woche... Dirk gefragt, ob er schon mal in Asien war. Mhm. War er noch nicht.
Aber beim Asia-Walk war er häufiger.
Ja, das ist richtig. Da war er schon einige Male.
Da geht er gerne hin.
Ja. Ja. Nee, was ich fragen wollte, warst du schon mal in Asien?
Ja.
Hier mit der BVB-Truppe?
Ja.
Mit dem schwarz-gelben Reisedienst. Muss ja dann so 2017, 18 oder so um den Dreh gewesen sein. Oder 19 sogar noch.
Sommer 17 vielleicht? Ich würde sagen Sommer 17.
Mhm. Ja, kann sein, dass das schon einige Zeit her ist jetzt.
Ja.
Ja. Ja. Und wo war das?
Da war Peter Bosch neu, dann war es also Sommer 17.
Ja, das ist korrekt. Mhm.
Da waren wir in Japan 5 Tage und noch 2 in China, in Guangzhou und in Tokio.
Und wie hast du es empfunden? Das sind ja schon Städte, wo gut was los ist.
Ja, durchaus.
Hohe Luftfeuchtigkeit.
Ja, was mir aus Tokio noch in Erinnerung ist, wir haben uns einmal den Spaß gemacht, und sind einmal durch diesen Hauptbahnhof durchgelaufen. Wahnsinn. Nie so viele Menschen auf einem Haufen gesehen und alle, die quer durcheinander laufen. Irre. Da waren wir tatsächlich dann auch kurz erleichtert, als wir es wieder rausgefunden hatten. Also Tokio Hauptbahnhof.
Das war vor allem wild. Die Schilder ja nur mit japanischer Schrift
beschriftet sind. Ja, du verstehst natürlich auch nicht. Das kommt hinzu und es waren einfach so viele Leute auf so engem Raum, die alle wild durcheinander laufen und du kannst dem gar nicht folgen und bist irgendwie froh, wenn du da irgendwie wieder rauskommst.
Also da ist nichts auf Englisch auf den Schildern?
Doch, schon. Das hätten wir ja nicht wieder rausgefunden, vermute ich.
Ja gut, mit dem Smartphone.
Ja, ein Exit-Zeichen oder sowas wird vielleicht da irgendwo gewesen sein. Ja, und Guangzhou ist mir auch noch in Erinnerung. Ja, den Transport in die Stadt und dann fährst du da wirklich an so einer Ausfallstraße vorbei mit kilometerlangen Wohnblöcke, Mehrfamilienhäusern, aneinandergereiht in trostloser Monotonie. Ja, das war kein so schöner Anblick, sagen wir mal so.
Würdest du in eines dieser beiden Länder in den Urlaub fahren?
Nö, aktuell nicht.
Ja, das aktuell, das muss mal rausfallen. Würdest du generell da hinfahren?
Ja, ich mache immer total gerne Urlaub, dann ist mir fast egal wo. Aber sie wären jetzt nicht weit oben auf meiner Prioritätenliste.
Hm, okay, interessant.
Also auf meiner Bucketlist stehen sie nicht.
Ah, was steht denn so auf deiner Bucketlist? Nenn mal 3 Orte.
Solingen.
Ja, okay. Brauchst einen Reiseführer.
Hättest du Zeit?
Vielleicht meine Eltern.
Ja, ja. kleine Verköstigung bei einem Weingummi-Produzenten.
Bei Hans Riegel aus Bonn, meinst du?
Ja, aus Solingen.
Ja, in dem Fall Harisow.
Ja, Harisow. Ja.
Warst du noch nie in Solingen?
Doch, ich habe doch schon mal besucht da.
Du hast mich da schon mal besucht?
Ja. Wir haben sogar mal einen Podcast aufgenommen.
Boah.
Und ich war auch, schon mal in besagter Süßwarenabteilungsausverkauf.
Ja, tatsächlich.
Pfarrei, ja.
Du bist mal für einen Podcast vorbeigekommen.
Ja. Gar nicht so lange her, das war letztens nämlich auf dem Rückflug nach Beschiktas, vor einem Jahr, vor einem guten Jahr.
Ja, weil du in Düsseldorf gelandet bist.
Ja, so war das.
Ja, tatsächlich. Ja. Stimmt. Aber das war auch das einzige Mal.
Ja, ich glaube schon.
Okay, Solingen hast du ja aber dann schon gesehen. Mhm. Solingen sehen und sterben, sagt man das so? Nee, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls.
Meistens ist es nah beieinander.
Ja, jedenfalls stehen auch andere Orte noch auf deiner Bucketlist.
Mhm. Muss ich das jetzt erzählen?
Zwei musst du noch nennen.
Reden wir heute über Fußball, oder?
Ja, tun wir jetzt sofort wieder. Okay. Entschuldigung, ja, liebe Leute, beruhigt euch.
Ach komm, irgendwie. Was tatsächlich auf der Bucketlist steht, ein Lebenstraum, ist einmal von Kairo nach Kapstadt zu fahren mit irgendeinem Gefährt. Wie auch immer.
Von Kairo nach Kapstadt, ja, da muss ich Kairo, jetzt drüber nachdenken.
Kairo to Cape Town.
Das ist eine lange Strecke.
Das ist ein bisschen, ja. Da braucht man ein bisschen Zeit. Da reichen nicht 2 Wochen Sommerurlaub.
Ich hätte mal interessant gefunden hier, heißt die so, Transsibirische Eisenbahn? Mhm. Ja, das hätte ich mal spannend gefunden früher, jetzt nicht mehr.
Jetzt gerade nicht so aktuell.
Nee, ist nicht mehr so mein.
So, Bombenstimmung.
Und ansonsten, ja, bei mir Sydney ganz weit oben auf der Liste.
Ja, Sydney, ja. Ja, Australien war ich auch noch nicht. Also Australien war sie dann die ganze Ecke noch gar nicht. Ich habe halt mein Afrika-Faible, ne? Das ist so.
Interessant. Warst du denn schon mal in Afrika?
Ja, häufig.
Häufig? Echt?
Jetzt im Sommer zum 4., 5. Mal.
Weißt du, was diesen Sommer in Afrika? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wo warst du denn?
Du warst ja auch nicht mit.
Wo warst du denn?
Namibia.
Namibia? Ist da nicht Windhoek die Hauptstadt?
Das ist korrekt.
Ja. Okay. Hörte ich auch viel Positives von.
Von mir Namibia. Jetzt, ne?
Ja, von dir. Okay, ja gut.
Also. Ja, Namibia, also fantastisches Reiseland. Sehr entspannt. Wenig los. Freundliche Menschen, spektakuläre Landschaften, großartige Tierbeobachtungen.
Wird auch noch einigermaßen Deutsch gesprochen tatsächlich, oder?
Ja, es gibt noch Ecken, wo man mit Deutsch ganz gut zurechtkommt. So Swakopmund und so an der Küste.
Interessant. Namibia. Okay, na gut.
Tolles Land. Doppeldaumen hoch.
Ja. Gut. Dann können wir jetzt wieder zum Sport zurückkommen.
Ja.
Also.
Die haben keine so gute Fußballmannschaft.
Hallo Sascha, Mahlzeit Jürgen. Ich wiederhole nochmal den Einstieg.
Oh Gott,
was glaubt ihr, wie der BVB am 12. November 2022 dastehen wird? In der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal. Also Champions League hast du eben ja schon gesagt, da werden sie weitergekommen sein.
Ja.
Souveränst. Im Pokal sollte man in Hannover, glaube ich, auch eine Runde weiterkommen.
Ja.
Dann haken wir das ab, dann bleibt noch diese Bundesliga übrig.
Ja. Am 12.11. nach dem Spiel beim VfL Borussia Mönchengladbach.
Von 1900.
Ist der BVB Tabellenführer. Ist das nicht ein Freitagsspiel? Ja, dann ist der BVB am 12.11. morgens um 8 Uhr Tabellenführer.
Boah, haut aber wieder einen raus. Jetzt 2 Siege gegen Sevilla und dann noch Tabellenführung.
Ja, warum denn nicht?
Ja, tatsächlich.
Also sie müssten ja zumindest auf Tuchfühlung sein und wenn sie freitagsabends vorlegen können, ist doch super. Dann ab dafür.
Moin zusammen. Ich dachte, in der Nationalelf zählt das Leistungsprinzip, seit Flick Trainer ist. Habt ihr Infos, warum Hummels nicht im Kader steht? Für mich nicht erklärlich. Er ist für mich im Moment einer der besten Innenverteidiger.
Ja, sicherlich einer der formstärksten Innenverteidiger. Flick hat ihn jetzt über ein Jahr lang nicht eingeladen. Ich glaube, sein letztes Spiel war das 0-2 im Achtelfinale EM in Wembley jetzt schon 15, 16 Monate her. Im Juni war das, glaube ich, noch. Juni 21. Seitdem nicht mehr dabei gewesen. Er war auch mal verletzt und konnte so quasi auch nicht eingeladen werden. Aber natürlich musste Flick auch schauen, mit wem gehe ich irgendwie in die nächsten Jahre. Und da war der 33-jährige Hummels nicht die erste Wahl, dass er, was die aktuelle Leistungsstärke betrifft, da in die Mannschaft gehört, bin ich komplett dabei. Und vor allem auch, ne, was Führungsstärke, Routine anbelangt. Ich glaube, dass dann 3 Gegentore in Wembley mit Mats Hummels so nicht zustande gekommen wären.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Schlotterbeck hat ja wieder einen Elfmeter gegen England verursacht. War unglücklich, finde ich.
Ja.
Aber er muss aufpassen. Das sind häufig so Szenen, die man bei ihm sieht. Ich glaube, wenn er die noch abstellt, dann funktioniert das auch. Tor von Kai Havertz fand ich aber geil.
Den kann man da mal so reinschließen.
Ja, ja.
Aber muss auch. Ich verstehe es auch nicht. Also das habe ich da ja auch massiv drüber aufgeregt. Ne? So die Formschwäche der Bayern. Hast du Leute wie Sané oder Gnabry, die das ja eigentlich alles können. Auch. Die auch eine Abwehr auseinanderschrauben können mit ihrem Tempo und ihren Dribblings und so. Kommen die zur Nationalmannschaft und bringen die Drecksform aus München mit.
Ja, was soll das?
Ja, also die können sie von mir aus noch 6 Wochen konservieren, aber zur WM dann bitte topfit.
Sascha, hast du eigentlich bei Projekt 5000 noch einen Überblick, wer sich im Erfolgsfall wie beteiligen würde? Und kann man das eventuell mal transparent machen? Ist ja gegebenenfalls ein gutes Argument, wenn man dafür wirbt. Wir kümmern uns drum, lieber Marc. Und Jürgens Kinder beteiligen sich mit ihrem Taschengeld, das dann nochmal kurz erhöht werden muss, damit das auch was bringt. Was wir genau machen, geben wir dann noch bekannt. Ich hoffe bis Mitte Oktober allerspätestens. Jetzt haben wir Ende September. Ja, bis Mitte Oktober sollte das hoffentlich geklärt sein. Wie schätzt ihr die Chancen ein, dass Knauf nächste Saison wieder beim BVB spielt? Aus dem Frankfurter Umfeld hört man, dass sie ihn gerne halten wollen. Zudem soll es Interesse aus England geben. Im Frankfurter Umfeld heißt es auch, er wäre nicht abgeneigt, in die Premier League zu wechseln.
Ja, Ansgar Knauf kommt nach Ende seiner Leihe zurück nach Dortmund, weil er hier unter Vertrag steht. Und ich glaube, solange Edin Terzic dann noch Trainer ist und da spricht er wirklich alles dafür, wird er dann auch hier wieder zum Kader gehören.
Da bist du fest von überzeugt?
Ja.
Ähnlich wie von der Tabellenführung?
Ne, noch mehr. Noch mehr als von der Tabellenführung.
Nein,
und, ne, also hat er unter Edin und Sebastian Gebhardt auch debütiert und so weiter und die halten große Stücke auf ihn und er hat sich in Frankfurt toll gemacht, tolle Spiele abgeliefert. Man sieht natürlich auch jetzt, wo es nicht ganz von selbst läuft, kommt er dann auch mal an seine Grenzen, aber dass er ein Spieler ist, den man zu einem Top-Außenbahnspieler weiter aufbauen kann, das sieht ja jeder und das soll er in Dortmund machen. Deswegen hat Sebastian Kiel ja auch vor der Leihe dann über 1,5 Jahre dann erstmal seinen Vertrag verlängert, damit er dann nicht vor unvollendeten Tatsachen oder einer ungewissen Zukunft steht, wo keiner weiß, wie geht's jetzt weiter, sondern dass der Vertrag in Dortmund weiterläuft und dann da hier die Ausbildung und Weiterentwicklung fortgesetzt werden kann.
Für welche Positionen seht ihr in den kommenden Transferperioden den größten Handlungsbedarf? Also, das sind gleich mehrere Transferperioden und mehrere Positionen. Deswegen würde ich das gerne beschränken auf, kommt im Winter jemand Neues, ja oder nein?
Oh, hängt von der Verfügbarkeit ab. Natürlich sind beide Außenverteidigerpositionen qualitativ und quantitativ sogar qualitativ unterbesetzt. Aber das ist die Frage von Verfügbarkeiten. Ne? Wer ist auf dem Markt? Ist das einer, der wirklich weiterhilft? Ist einer, der perspektivisch weiterhilft? Aber sowohl links als auch rechts muss was getan werden.
Jetzt lese ich nur mal ein bisschen was vor. Bei Modest läuft es bisher nicht. Nico Kovac setzt ja nicht mehr auf Max Kruse. Wäre Kruse ein Kandidat beim BVB als Verstärkung im Winter, gegebenenfalls auch nur als Backup? Oder würde er nicht reinpassen und nur für Verstimmungen in der Mannschaft sorgen? Antwort des nächsten Hörers. Was wollen wir mit dem Pokerfritzen? Soll er mit Süle um die Wette essen? Ich hoffe, dass Allaire bald wieder zurückkommt und einen besseren finden wir nicht. Wir brauchen eine echte Neun, der auch mit Rücken zum Tor spielen kann. Das ist inhaltlich so richtig. Also der letzte Satz.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der BVB in der Winterpause Max Kruse verpflichten möchte, um den dann für ein halbes Jahr hier in Dortmund zu haben. Wie gesagt, erste Hoffnung ist immer noch, dass Allaire so schnell wie möglich zurückkommt. Dann ist noch Modest da bis Ende der Saison und vielleicht sogar auch noch länger, man weiß es ja nicht. Gleichzeitig soll Youssoufa Moukoko so viele Chancen und Einsatzminuten bekommen, wie nur irgend möglich. Und ihm dann noch einen Spieler im höheren Fußballeralter vorzusetzen, wäre natürlich irrsinnig.
Egon grüßt aus Innsbruck. Grüße zurück, da habe ich mal gewohnt. Tolle Stadt.
Da war ich auch mal im Urlaub.
Das ist aber ein kleiner Unterschied, ob man da mal im Urlaub war oder ob man da mal gewohnt hat.
Ja, stimmt. Aber war schön da.
Ja, sehr schön.
Schön mit dem Bergpanorama über der Stadt und so.
Weißt du, was interessant ist bei Innsbruck? Innsbruck zum Beispiel ist kleiner als Solingen. Ja, tatsächlich.
Kennt aber jeder.
Ja, es kennen auch viele Solingen. Solingen kommt auch vor in Filmen von Terence Hill und Bud Spencer.
Wegen der Klingen oder was?
Ja, musst du mal googeln. So.
Ne, jetzt nichts, ich will nichts googeln, jetzt hau raus hier.
Ja, da gibt es so eine Szene, da sitzen die beiden in einer
Solinger Innenstadt.
In einer Bar, wo sie halt häufig sitzen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie in der Situation auch diese Speckbohnen in der Pfanne gegessen haben.
Wie immer wahrscheinlich.
Ja, das haben sie gefühlt, also in jeder
eigentlich geht's ja
Ausgabe
mit
dieser
Bohnen
Firma.
Und Speck.
Ja. Ja, genau. Mm. Mag ich nicht, diese Bohnen. Du?
Auf jeden Fall habe ich Hunger.
Ja, ich mag es. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass die beiden da sitzen und dann kommt irgendeiner an und macht natürlich Theater, wie in allen Filmen von den beiden. Und dann gibt es irgendeine Aussage mit einer Postkarte aus Solingen. So.
Ja. Aber nur in der deutschen Übersetzung.
Nur in der deutschen Übersetzung, okay. Ja. Ja, ja. Im Original ist es nicht so.
Ja. Terence Hill, ja, großer Holland-Fan.
Terence Hill, der in Dresden geboren wurde. Und
verrückt.
In Deutschland aufgewachsen ist.
Und Leonardo DiCaprio hat ja auch hier Verwandtschaft um die Ecke.
Wie heißt denn Terence Hill wirklich?
Keine Ahnung.
Also mit Vornamen Mario, das weiß ich. Mit Nachname irgendwas mit N oder so oder G. Und Bud Spencer heißt ja auch eigentlich nicht Bud Spencer.
Ach nicht?
Nein, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, das haben wir hier im Podcast schon mal besprochen, dass das ein Leistungssportler war im Bereich Schwimmen.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Habe ich noch die Bilder im Kopf.
Carlo Pedersoli oder sowas?
Ja, kann sein.
So, die Frage. Die zwei größten Vereine und ihre Motti, Mir San Mir und Echte Liebe, stehen seiner Meinung nach, also, nee, ich formuliere es anders, ich lese es vor, aber es war hier ein bisschen komisch geschrieben. Ich glaube, dass für ein Unternehmen mit dem Anspruch des BVB das Liebesdings einen falschen Eindruck hinterlässt. Die Bayern sind ehrlicher.
Wegen Mir San Mir?
Ja.
Ach, das ist ihnen ja auch nur angedichtet worden irgendwann, ne? Als Subline unter allem, was da so beim FC Bayern passiert. Naja, das Echte Liebe ist halt tatsächlich aus dem Brainstorming entstanden, ne? So, was ist das, was Borussia Dortmund hier für die Leute ausmacht? Für alle, die beim Club arbeiten, für alle, die ins Stadion gehen, die diesem Verein emotional zugeneigt sind. Ja, also, wie gesagt, die Carsten Graber sagt immer, es ist kein Slogan, das ist tatsächlich so. Es ist empfunden, empfundene echte Liebe.
Pass auf, da passt die nächste Frage zu.
Ob man den, also ein Update dafür oder sowas, das ist echte Ex-Liebe? Nein, das wäre Quatsch. Oder falsche Liebe, wahre Liebe?
Wahre Liebe war mal eine TV-Sendung.
Richtig.
Wer hat die moderiert?
Lilo Wanders?
Ja, Lilo Wanders.
Stark.
Und ich glaube danach Verona Feldbusch, oder?
Dann habe ich bestimmt nicht mehr geguckt.
Ja. Letzte Woche kursierte ein Video von einer Spobis-Veranstaltung, in dem Fernando Caro von Bayer Leverkusen die These aufstellt, dass 50+1 nur von linken Journalisten verteidigt wird. Carsten Kramer und Oliver Minzlaff, du lass auf schon, amüsieren sich sehr dabei. Ist die Reaktion von Carsten Kramer bekannt? Ja, ich habe sie gesehen. Du hast das Video vielleicht auch gesehen. Ich weiß es nicht. Es wirft meines Erachtens kein gutes Licht auf unseren Vorstand. Seine direkte Reaktion wurde in mehreren Medien zumindest herausgestellt, ist aber natürlich auch aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, und deswegen kann ich es auch nicht weiter beurteilen. Und du hast es gar nicht gesehen.
Ich war nicht vor Ort beim Spurbiss. Ich war schon 2-3 Mal da. Diesmal passte es nicht. Ja, das Thema 50+1 bleibt natürlich eins, das bei allen so im Hintergrund immer schwelt, ne? Kattelamt hat ja gesagt, ja, kann man so machen, aber dann nicht hier diese Ausnahmeregelung. Und da bin ich grundsätzlich komplett dabei. Das finde ich sehr nachvollziehbar, dass man sagt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig, dann gibt es für die aber auch keine Extrawürste. Von mir aus könnte man die dann ja, oder müsste man die dann ja folgerichtig aus der Bundesliga rauswerfen mit ihrem aktuellen Modell. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
Ich denke auch nicht. Hier wird nochmal nach den Verletzten gefragt.
Das ist ein Bild von mir.
Ja, aber da sind wir noch nicht.
Oh.
Gibt es schon jemanden als Nachfolger für den Leiter-Lizenzspieler? Vielleicht Marcel Schmelzer?
Boah, ich kann mir gut vorstellen, dass der BVB Marcel Schmelzer in irgendeiner Form einbauen möchte. In seinen Trainer-, Betreuerstab, was auch immer, wie auch immer. Auch perspektivisch vielleicht mal Nuri Schein. Das sind schon Namen, die der BVB irgendwie bei sich halten wird und vielleicht auch mehr als nur ein Botschafter zu sein, wie beispielsweise bei Roman Weidenfeller.
So, jetzt kommen wir zu dem Foto von dir. Mhm. Moin aus Nordfriesland, schreibt Michael. Eine Frage an meinen Frisuren-Zwilling Jürgen Kors. Mhm. Wo hast du diese Mütze her? Siehe Foto. Also wer das sehen will, muss bei meinen Tweets reinschauen und dann die Kommentare lesen, wo ich zu den Hörerfragen aufgerufen habe. Ist die nur Deko oder wärmt sie auch? Hier im Norden wehen steife Brisen. Falls es unter Schleichwerbung fällt, bitte per PN melden. Liebe Grüße auch an den Host. Stark. Das habe ich Horst gelesen, aber...
Liebe Horst, der Pferd heißt Horst.
So, jetzt pass auf.
Ja, die Mütze, ja. Muss ich tatsächlich kurz überlegen. Und weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist so eine Mütze, die verschleiert, dass bei mir die Haupthaarbedeckung eher unterrepräsentiert ist. Man könnte auch einen Afro drunter verstecken. Und Afro darf ich nicht sagen, man könnte auch einen Wuschelkopf drunter verstecken. Aber die Mütze ist groß genug.
Man darf zu der Frisur nicht mehr Afro sagen?
Weiß ich nicht. Ist bestimmt jetzt auch hier Cancel Culture. Also auch ein Rastafari-Zopf könnte dort noch Unterschlupf finden. Aber es fällt halt nicht auf.
Würde ich zu gerne mal sehen bei dir.
Mich mit Rastas, ja, hab ich noch Fotos, klar.
Was?
Ja, sicher. Eins wird hier in der Chefredaktion unter Verschluss gehalten, übrigens aus einer Bewerbung, die ich hier mal eingereicht hatte.
Ja, die, toll. Die
Kollegen aus der Chefredaktion haben da noch Beweismaterial.
Oha, da muss ich da gleich mal rübergehen.
Ja, von wegen.
Der Weg ist kurz. Was muss eigentlich passieren, dass Aki Watzke mal im Doppelpass anruft? Überragend. Fantastisch.
Ja, wenig. Also ich glaube...
Wenig muss passieren?
Viel musste passieren, so rum.
Alles müsste gefühlt passieren, damit der mal im Doppelpass anruft.
Ja, ich glaube, Sebastian Kehl war jetzt ja in kurzer Zeit zweimal da, ne? Jetzt irgendwie Anfang der Saison und jetzt kürzlich. Aber ich glaube, Michael Zorc hat das nie wahrgenommen. Ich glaube, ein, zweimal hat er sich bei Sky 90 oder sowas in die Sendung gesetzt. Und Aki Watzke habe ich da auch echt ehrlich gesagt ewig nicht gesehen bei diesen Formaten. Das wird seine Gründe haben.
Ja, das denke ich auch, dass das seine Gründe haben wird.
Ja.
So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier noch? Ah ja, da schreibt er noch, Schlotti hat im Nationalteam so mal überhaupt gar keinen guten Einstand bislang, schon 3 Elfer verursacht. Und das in, lass mich nicht lügen, 5
oder 6 Länderspiele sind es bislang. Ja, aber er wird daraus lernen. Er geht das Risiko ein, wenn es klappt, dann jubeln ihm alle zu, manchmal geht es daneben. Er wird da ohne an seiner ambitionierten Herangehensweise irgendwas abzustückeln. Ja, einfach die Erfahrung sammeln, wo geht's nicht, wann geht's nicht, in welchen Bereichen kann man das machen und in welchen nicht. Ich wünsche ihm, dass er weiter so beherzt spielt und alles andere wird dazukommen. Vielleicht muss er ja auch nicht bei der Nationalmannschaft schon bei diesem WM-Turnier in der Startelf stehen, sondern erst dann bei der Heim-EM 2024.
Die ist noch ein bisschen hin und Heim-EM 2024 ist für mich schon im Januar.
Handball.
So sieht's aus. Mit dem ersten Spiel, Eröffnungsspieltag im Stadion in Düsseldorf.
Moment, 23 oder 24?
24.
24, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist doch Schweden und Polen.
Jetzt ist Schweden und Polen, WM, ja.
WM.
Und vorher ist noch Frauen-EM auf dem Balkan.
Okay, Frauen-EM dann im Dezember wahrscheinlich?
Nee, oder? Im November wegen der Fußball-WM vorgezogen.
Okay. Ja, also im Januar 2024 ist dann die Handball-Männer-Europameisterschaft in Deutschland.
Ja.
Aber die Deutschen spielen in Berlin.
Nein, die spielen erst in Düsseldorf.
Das Eröffnungsspiel?
Ja, dann gehen sie, glaube ich, nach Berlin und dann kommen sie zur Haupt- und Finalrunde wieder nach Köln zurück.
Also sollte ich mir jetzt Tickets für das Eröffnungsspiel in Düsseldorf besorgen oder für die Hauptrunde in Köln?
Für die Hauptrunde in Köln.
Und da kann man dann wieder so einen ganzen Spieltag und dann hat man 2 oder 3 Spiele?
Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht sagen, wann ich das letzte Mal für ein Handballticket Geld bezahlt habe.
Ich nämlich bei der WM vor 3 Jahren in Köln.
Ja, 2019. Bei welchem Spiel warst du da? Deutschland gegen?
Spanien, glaube ich.
Spanien, ja. Okay, das haben die Deutschen ja gewonnen.
Ja, dann sind sie auch souverän in die Endrunde eingezogen. Dann war allerdings Stopp.
Ja, allerdings. Das war nicht gut. Ja. So.
Also du machst dich schlau bis zum nächsten Podcast, wie ich da, welche Tickets ich am besten buche.
Ja, für Köln.
Ja. aber Deutschland wird es auch in die Hauptrunde schaffen.
Ja, ja.
Davon gehen wir mal aus.
Ja, ja. Das wird so kommen. So. Ja, nochmal Schlotti und die Nationalmannschaft. Das hatten wir ja gerade schon. Özcan und defensives Mittelfeld hatten wir auch schon. Mhm. Droht mit Bellingham das nächste Theater wie bei Haaland? Und wäre Naby Keita wirklich eine Alternative, wenn man seine Verletzungshistorie sieht?
Nein, ich glaube nicht, dass bei Jude Bellingham ein ähnliches Theater droht wie bei Haaland, weil keiner Partei daran gelegen ist, dass das irgendwie so ausufert. Aber natürlich sind alle Engländer und alle finanzkräftigen Clubs der Welt gespannt und interessiert, was Jude Bellingham anbelangt. Und Borussia Dortmund wird früher oder später und vermutlich schon im kommenden Frühjahr unmoralische Angebote bekommen und Jude Bellingham auch. Da ich Jude Bellingham bislang allerdings als einen wirklich tadellosen Charakter und einen unglaublich frühreifen 19-Jährigen kennengelernt habe, wird er gemeinsam mit seiner Familie da zum guten Schluss kommen und sich überlegen, was das Richtige und Wichtige ist für ihn. Ob er mit 19 schon den Mega-Vertrag dann unterschreiben muss oder ob er vielleicht sagt, wow, ich bin jetzt hier so weit gekommen, vielleicht habe ich noch nie einen Dortmund. Aber
ja, oder vielleicht verlängere ich für 8 Millionen im Jahr in Dortmund.
Ja, nee, das ist, glaube ich, ja. Also die Frage stellt sich natürlich und nach meinem Wissensstand ist es so, wer sollte Interesse an einem neuen Vertrag haben? Ob der jetzt bis 25 oder bis 26 unter Vertrag steht, macht dann bei einer frei verhandelbaren Ablöse auch nichts mehr aus. Ist egal. Hätte der BVB also nichts von. Na klar, können sie ein bisschen mehr Geld zahlen in der Zwischenzeit. Bellingham wird einen neuen Vertrag aber nur dann wohl unterschreiben, wenn er ne, dann auch irgendwie eine fixe Ausstiegsoption hätte. Das will der BVB nicht. Im Moment läuft es doch ganz gut. Und keiner hat gerade ein großes Interesse daran, die aktuelle Situation zu ändern. Denn, wie gesagt, Ausstiegsklausel, ob du noch ein Jahr länger Vertrag hast oder nicht, spielt dann im Sommer 23 oder im Sommer 24. Ja, im Sommer 24 wird es dann irgendwann interessant, aber im nächsten Sommer auf jeden Fall schon mal nicht mehr relevant. Und ja, dementsprechend ist da, glaube ich, kein Druck gerade.
Hier wird nochmal gefragt zu Wintertransfers, haben wir eben drüber gesprochen. Wie wertet ihr die Aussagen von Renier in der spanischen Presse? Er sagt da, er hätte trotz guter Trainingsleistungen, angeblich intern bestätigt, nie eine faire Chance erhalten. Schreibt der Nächste, ein Massaker waren seine Leistungen.
Ja. Ja, Renier ist natürlich ein unglückliches Kapitel. Also der, was man ihm gar nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht alles versucht und gewollt hätte. Es hat dann einfach vom Leistungspotenzial her in dem Moment nicht gereicht. Schade.
Die Frage, ich habe da eine andere Frage gerade gelesen, die mich komplett...
Hat die dich abgeholt oder was?
Erschüttert.
Ja.
Aber zunächst mal, da die Frage bisher immer untergegangen ist, wie sieht es beim Duell um die Nummer 3 aus? In der Liga sitzt Lotka auf der Bank, in der Champions League unbehauen. Nur, weil er Local Player ist?
Lotka ist nicht nominiert, soweit ich weiß, genau, für die Champions League. Das kann damit reinspielen. Ich vermute, dass aktuell die Leistungsabstufung eher Lotka vor unbehauen sieht. Beide sollen sich abwechseln, sollen Spielpraxis sammeln und dann werden wir weitersehen.
So, hier wird nochmal gefragt, wen aus der U23 und U19 werden wir regelmäßig in der Hinrunde sehen? Maximal Tom Rothe, alle anderen nicht. Kann man ganz schnell beantworten.
Ja, selbst Göktan Göpitz auch nicht, ne? Der ja regelmäßig Trainingsgast ist und so, aber da ist es noch ein großer Schritt, wenn nicht wirklich noch massiv Verletzungsprobleme auftauchen. Dann ja, sehe ich da auch keinen anderen, der aus der U19 oder U23 oben dabei. Papadopoulos natürlich, aber der ist ja schon mit Profivertrag etc. ausgestattet.
Sind Malen und Adeyemi bereit für die kommende Phase? Hast du ganz am Anfang was zugesagt?
Jawohl.
Sascha, ich biete dir folgende Wette an. Wenn Modest am Ende der Saison mindestens 15 Tore in Pflichtspielen schießt, spende ich 200 Euro an die beiden Stiftungen, die du unterstützt, also bei diesem Projekt 5000. Wenn du verlierst, musst du eine Folge im S04-Trikot moderieren.
Ui.
Was soll das denn? Ich habe gar kein Trikot dieser Mannschaft.
Ach, das können wir dir besorgen.
Oh, das ist...
Ich könnte ja auch noch eine Fukuhila-Perücke
dazu organisieren. Er muss natürlich noch weitere 14 schießen. Und es hängt stark davon ab, ob Alea nochmal spielt.
Wenn der im Januar, Februar irgendwann eingreifen könnte.
Dann bin ich raus mit der Wette. Dann wird Modest nicht mehr die Spielzeit bekommen.
Nein, und auch nicht die Tore machen. Aber alle Pflichtspiele?
Ja, ja.
Also ich würde mir ja wünschen, dass er die Tore macht und du trotzdem hier im Schalke-Trikot sitzt.
Schalke-Trikot ist wirklich eine harte Nummer, Jürgen.
Gut. Du wirst es dir überlegen.
Das ist eine ganz schlimme Nummer.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll.
Ja. Jetzt ist ja auch einfach mal springen können. Jetzt bist du dran. Das war Start im schönen königsblauen Jersey.
Das ist wirklich ekelhaft.
Aber weißt du, die Bilder würden gar nicht weitergegeben werden.
Nee, ne?
Da würde keiner
Nein, haben. Natürlich oder? Nicht. Das Internet vergisst nicht. Nein, nein. Ich weiß es ganz genau. Oh, muss ich nochmal drüber nachdenken und dann werde ich das einfach unter den Teppich kehren, denke ich.
Mach mir eben eine Notiz hier. Nächster Podcast.
Ich bin mir unsicher, weil es gibt ja vor der Winterpause oder WM-Pause besser gesagt, gibt es halt auch weniger Pflichtspiele als sonst. Und wenn Alea dann im Januar, Februar wieder spielen kann, dann habe ich die Arschkarte gezogen.
Ja.
Da muss noch ein bisschen dran gefeilt werden. 200 Euro für den guten Zweck sind natürlich eine tolle Sache. Weiter zur nächsten Frage, lieber Jürgen. Erst Mozart Akanji und nun René. Sind Sie nur beleidigt, weil Sie nicht zum Zug kamen? Ist das lediglich eine Mediengeschichte oder beschweren Sie sich zu Recht? Sich Akanji groß beschwert, habe ich gar nicht mitbekommen. Ist bei mir untergegangen.
Das ist untergegangen. Ja, er muss es ja nicht gut finden, wenn er dann nicht spielt, aber wenn der Trainer sagt, ich kann hier vor allem nur mit den Leuten arbeiten, die irgendwie in den nächsten Wochen mir helfen. Es ist alles gut und nachvollziehbar. Und bei Renier, ja, waren die Leistungen halt einfach nicht da und die Leistungen nicht auf dem Niveau. Er hat, klar, mag er mal gute Trainingsarbeiten geleistet haben und auch immer da gewesen. Also ne, es hat ihm niemand einen Vorwurf gemacht, dass er nicht gewollt hätte oder irgendwie nachlässig gewesen wäre oder undiszipliniert. All das war nie ein Thema bei ihm. Es ging tatsächlich einfach um die Spielstärke und ja, dass der Trainer da wenig Verwendung für ihn gefunden hat.
Hier gibt es nochmal eine Frage zu Raum. Haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben auch über die Doppelsechs gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass hier in den Raum geworfen wird, dass Wolf der Mannschaft bei der WM guttun könnte, also der Nationalelf. Guter Kaderspieler, der eine gewisse Qualität auf vielen Positionen garantiert. Bisschen wie Großkreuz 2014. Und wie viel hat Großkreuz 2014 gespielt? Zero.
Als Schweini gesehen hat, dass Kevin eingewechselt werden soll, hat er sich gedacht, ich schaff das noch. Kennt ihr die Szene? Schweinsteiger, blutüberströmt.
Ja, natürlich.
Soll ausgewechselt werden. Nee, geht weiter.
Muss mich aber nicht im Plural ansprechen, ich bin ja nur eine Person.
Ja. Kennt ihr die Szene?
Wisst ihr, wie sich die BVB-Spieler ernähren, beziehungsweise was bekommen sie für Supplemente? Ja. Jetzt pass auf, es scheint ja bei Hummels gut zu funktionieren. Ach ja, Jürgen ist mega.
Was?
Ja, steht hier. Scheint ein großer Fan von dir zu sein, der Hörer.
Sehr gut. Also viel wird direkt am Vereinsgelände an Beköstigung, Versorgung durchgeführt. BVB hat ja ein Kochteam da quasi und da wird natürlich nur sehr gutes Essen ausgegeben, zum richtigen Zeitpunkt auch, mit all dem, was dazu gehört. Supplemente gibt es auch. Da hat der BVB auch einen Partner, mit dem er das macht. Da geht es natürlich um die Versorgung mit den wichtigsten Mineralien, mit Kohlenhydraten im gegebenenfalls. Es geht aber auch dann ne, im Anschluss an Spiele um schnellstmögliche Regeneration. Da wird schon gutes Essen gereicht, auch immer zum passenden Zeitpunkt. Es gibt auch noch zwei, drei Sachen hinaus, die manche Spieler mögen, manche nicht. Zum Beispiel der Kapitän gibt sich da immer noch so mal einen flotten Drink rein vorm Anpfiff oder in der Halbzeit, um wirklich hellwach zu sein. Und da steht den Spielern die ganze Palette zur Verfügung. Manch einer mag dies lieber, manch einer verträgt das besser. Grundsätzlich ist der Trend ja insgesamt dazu, dass auch Fußballer gelernt haben, dass Ernährung ein wesentlicher Bestandteil eines Leistungssportlerlebens ist und man da sehr gut aufpassen muss, was man da in sich hineingibt. Denn es hat eine Auswirkung im Positiven wie im Negativen. Und gerade jetzt die nächsten 6-7 Wochen, ne, wo du alle 3 Tage spielst und einfach nur hochfährst, runterfährst, da muss man schon sehr darauf aufpassen.
Wenn man Teile deiner Aussage, also deiner Antwort gerade, völlig aus dem Zusammenhang reißt, ist das äußerst amüsant.
Ich bin gespannt.
Ja, mal gucken, ob ich das machen werde.
Soll ich mir nochmal anhören?
So. Inständigst hoffe ich, dass Terzic die Zeit bekommt, eine gute Truppe aufzubauen, die perspektivisch was reißen kann. Ich kriege einen Föhn, wenn ich sehe, wer da jedes Jahr den BVB verlässt. Was aufbauen ist wichtig. Klopp hat auch nicht gleich das Blaue vom Himmel gespielt.
Ja, ist korrekt. Ist korrekt und ist korrekt. Dass der BVB immer mal wieder einen Spieler wird abgeben müssen, gehört zur Realität dazu, zur wirtschaftlichen Realität auch. Dass ja, je größer die Begeisterung ist und je größer die aktuellen Erfolge sind, desto leichter ist, Spiele auch zu halten, gehört auch dazu. Und ja, Edin Terzic, der sich so sehr mit seiner Arbeit identifiziert, dem wäre es sicherlich auch zu wünschen, dass er da mal ein bisschen Erfolg hat und da mal über 3-4 Jahre was aufbauen kann. Ich glaube, die Vorzeichen dafür sind bei ihm besser als bei allen Trainern seit Kloppo.
Vorgeplänkelfrage an Italien-Experte Sascha. Was ist eigentlich mit Juve los? Habe das Spiel gegen den tabellenletzten Monster gesehen und es war spielerisch wirklich eine schwere Kost der alten Dame. Ja, und das finde ich gut. Gut, wenn Juventus nichts reißt.
Dann muss halt irgendjemand nochmal den Schiri bestechen.
Ja, wie der Kollege Moggi damals. Hm. 2006 Calciopoli.
Calciopoli, okay.
Ja, genau.
Ja.
Und Juventus wird auch von allen, die Juventus nicht mögen, in Italien gerne Rubentus genannt, weil Rubare das italienische Wort für Clown ist. Schön. So, Raumtransfer haben wir auch schon drüber gesprochen. Nochmal hier Raum.
Ja.
Dann werden nochmal Jugendspieler in den Raum geworfen. Und Rot haben wir ja schon drüber gesprochen. Anhing, Semic und Brav, die sind alle noch nicht so weit. Und wir haben eben auch schon was dazu gesagt.
Das ist wirklich, ne, also gerne. Und ich glaube, Borussia Dortmund hat ja bei unterschiedlichen Trainern immer gezeigt, dass die Bereitschaft groß ist, junge Leute einzubauen. Aber sie müssen halt auch wirklich bereit sein dafür. Und das können die Trainer wirklich von den Leistungen, von dem, was sie sehen auf dem Rasen, mit am besten beurteilen. Und wenn da das teamübergreifende Medium, sprich wenn da ne, der Talentetrainer, der Cheftrainer, der U19-Trainer, der U23-Trainer, deren Co-Trainer etc. zusammensitzen und sich überlegen, wer könnte es denn schaffen. Dann, wenn dann alle überzeugt sind, dann ist derjenige auch soweit. Aber wenn da jetzt keiner vorangetrieben wird quasi, dann muss man davon ausgehen, dass es eben auch noch ein riesiger Sprung ist vom Top-U19-Spieler bis zur Bundesliga.
Wir kommen dem Ende entgegen mit einer Frage, die sich um dann Axel Sagadou dreht. Wird er sich bei Stuttgart durchsetzen?
Ah, wünsche ich ihm. Wünsche ich ihm. Toller Typ. Coole Socke. Immer schön anzusehen, wenn er Fußball spielt. Mit dieser Bärenruhe, die er ausstrahlt.
Ist wirklich ein super Typ.
Ja, und ach, ja, der Einzige, wo ich mal gesungen habe beim Interview. Da habe ich gesungen. Für Daxo. Mit Daxo. Tatsächlich.
Da gibt es auch Zeugen und Beweise?
Ja. Hm.
Spannend. Grüße vom Aachener Tivoli. Stark.
Auch schwarz-gelb.
Ja. Wie seht ihr die Saison vor dem Hintergrund der WM, Pause von 2 Monaten und eventuellen Verletzungen und überspielten Bayern-Spielern? Könnte interessant werden in der Rückrunde. Ja, die Spieler, die bei Borussia Dortmund halt nicht zur WM fahren, die fahren dann nach Asien, aber haben dann auch relativ lange frei.
Ja, dann haben sie eine richtige Winterpause, runterfahren, komplett, ist gut. Und dann wird die Rückrunde hoffentlich dann auch für die WM-Fahrer, ne? Denn die haben dann immer noch 3 Wochen, 4 Wochen Ruhe. Die Bundesliga geht erst weiter am 20. Januar, glaube ich.
22. Januar spielt Dortmund zu Hause gegen Augsburg, ist ein Sonntag.
Ja, ist ein Sonntags dann, ja genau. Also ist schon noch auch nach Weihnachten nochmal reichlich Pause. Bin gespannt, wie sich das jetzt aus vollem Lauf bei der WM auswirkt, auf das Niveau, was da gezeigt wird. Aber danach ist die Pause, glaube ich, lang genug, dass wir uns auf die dann Rückrunde oder die Fortsetzung der Saison sehr freuen können.
Und da habe ich eine Frage an die Hörer. Ihr könnt euch gerne dazu äußern, weil ich finde das sehr interessant. Wie sollen wir denn beispielsweise podcasttechnisch die WM begleiten? Sollen wir die überhaupt begleiten? Sollen wir zeitlose Formate machen? Sollen wir irgendwelche ehemaligen BVB-Spieler mal einladen und über ganz andere Dinge sprechen, die nichts mit der WM zu tun haben? Wie sollen wir auch die Zeit danach füllen, weil dann ja erstmal nichts passiert? Ich nehme an, der BVB fliegt wieder nach Marbella ins Trainingslager. Aber wie gesagt, dazwischen haben wir ein bisschen was an Zeit und die müssen wir auch füllen. Und gerne zeichne ich auch im Vorfeld ein bisschen was auf.
wenn wir eine Special Interest Sendung haben mit einem gesonderten Thema, sehr gerne.
Ja. Und am 6. Dezember, am Nikolaustag, soll es einen Live-Podcast geben. Merkt euch das mal, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch schon melden.
Ja.
Ich habe schon ein, zwei Gäste im Blick.
Mhm.
So, über Dahoud und Özcan und Şahin haben wir schon gesprochen, müssen wir nicht mehr machen. Hier kommt noch eine gute Abschlussfrage. Hallo an die coolsten Frisuren des Universums. Modest oder Mokoko, wer beginnt am Samstag? Aktuell wäre ich aufgrund des Tores im Derby für Mucki. Trotzdem glaube ich, dass Toni beginnen wird, schreibt der Nächste. Stefan Effenberg und Patrick Berger haben um 100 Euro gewettet, wer startet. Macht ihr auch eine Wette? Effe ist für Modest, Berger für Mokoko. Was setzt ihr ein? Naja, wir wären beide für Mokoko, glauben aber beide, dass Modest anfangen wird. Ist das so richtig?
Ja.
Dann können wir auch nicht wetten.
Schwierig. Haben ja auch schon andere gemacht. Müssen wir dann ja nicht auch noch machen. Ja, aber also erstmal ist es ja gut, wenn Mucki sich aufdrängt und Konkurrenz macht und das hilft immer. Das hilft auch der gesamten Mannschaft. Wir haben ihn oft genug auch in Teileinsätzen gesehen und da hat er eher wild gespielt und ist zu sehr gewollt und mit dem Kopf durch die Wand versucht, sein Tor zu erzielen. Wenn er da zulernt und die Dinge macht, die effektiv sind, dann kann er häufiger von Anfang an spielen. Ich glaube, dass er das auch ein paar Mal haben wird, dieses Vergnügen in den nächsten Wochen. Und Modest muss echt mal sehen, dass er aus dem Hufen kommt. Und die Mannschaft muss sehen, dass sie ihn auch einbindet. Also es ist dann zweierlei. Ne? Der Spieler muss mehr machen. Es kann nicht sein, dass er seinen Aktionsradius da auf einen Umkreis von 15 Metern irgendwie vor dem Strafraum und so weiter reduziert. Und wenn man weiß, dass man dieses Kopfballungeheuer da vorne drin hat, dann könnte man ja auch vielleicht mal eine Flanke schlagen, die ankommt. Auch wenn man das in den letzten 7, 8 Jahren bei Borussia Dortmund sehr selten gesehen hat und wenig praktiziert hat, aber es ist ja kein Hexenwerk, so eine Flanke zu schlagen. Auch von der rechten Seite geht das und von der linken Seite geht das. Das geht sogar aus dem Halbraum, dann kann man vielleicht mal auf den zweiten Ball gehen. Es erweitert ja auch die Möglichkeiten, zum Tor und zu Chancen zu kommen. Also ja, da muss was passieren. Wie gesagt, die größten Hoffnungen lege ich da allerdings eher auf Adeyemi und Malen.
Das glaube ich auch. Und die legen dann nochmal quer auf Modest, damit der die Tore schießt und ich vielleicht in diese Wette einsteige. Muss ich da jetzt eigentlich sofort antworten? Das ist die Frage. Weil wenn der jetzt am Wochenende 3 Tore schießt, dann habe ich natürlich einen großen Vorteil.
Das ist richtig.
Sollte ich noch abwarten, das Spiel in Köln?
Deine Wette.
Schalke-Trikot ist wirklich eine schlimme Nummer. Aber es geht um guten Zweck. Es geht um guten Zweck. Ja, komm. Es muss mir aber jemand das Dreckstrikot besorgen.
Kriegen wir hin.
Schlimm.
Das bekommen
wir. Ich darf aber dann auch meine Haut nicht berühren. Ich muss irgendwas anderes dann da drunter ziehen.
Das ist ja albern. Ich bringe eine passende Fukuhila mit, dann fällt das gar nicht auf.
Wie hier früher die Spieler von Hansa Rostock, beziehungsweise der eine, wie hieß der nochmal?
Juri Schlünz?
Juri Schlünz, nee, den meine ich nicht. Der hatte aber auch so eine. Nein, Mike Werner.
Oh ja, auch schön. Ja, ja. Richtig.
Googelt mal Mike Werner, also Mike mit IKE, Mike Werner und Panini. Absoluter Klassiker. Mhm. Das solltet ihr euch ansehen. Ansehen solltet ihr euch auch ruhrnachrichten.de/BVB. Plus-Abo kann ich euch empfehlen. Ab Samstag geht's wieder los mit BVB Kompakt. Dann haben wir @JürgenKors bei Twitter, @SaschaStaat. Denkt an Projekt 5000. Ich brauche noch ein paar Follower, aber wir werden dazu noch ein bisschen was bekannt geben. @RNBVB und dann sind wir durch. Hunger? Ja,
durchaus.
Und wo geht's denn jetzt hin?
In mein Büro nebenan.
Ja, erstmal. Das war's. Bis nächste Woche.
Ciao. We'll be right back.